Und wir haben dann mit Flammenwerfern zentimeterweise den Boden aufgetaut.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Wissensschnack aus Oldenburg und der Region. Auch heute wieder per Videokonferenz zusammengeschaltet und für euch am Mikrofon sind Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science Slammer. Wir kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es einfach, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund.
Das machen wir aber nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Ursula Warnke, Archäologin und Direktorin des Landesmuseums Natur und Mensch in Oldenburg. Wie sie Archäologie und Bauprojekte, Klimawandel und Digitalisierung verbindet, all das werden wir gleich herausfinden. Und natürlich rätseln Bianca und ich wieder über das Fachwort des Tages. Liebe Ursula, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich mich auch.
Herzlich willkommen. Bei dem Wort Archäologie, da haben ja viele Leute schon direkt ein Bild im Kopf, vielleicht auch eben wegen solchen Filmen wie Indiana Jones. Und um jetzt mal gleich zu Anfang mit den Hollywood-Klischees aufzuräumen, was ist Archäologie genau und was ist sie genau nicht?
Also um Archäologie zusammenfassend zu beschreiben, kann man eigentlich sagen, Archäologie ist Müllwissenschaft. Das heißt, wir ziehen unsere Erkenntnisse aus dem, was andere Leute weggeworfen, verloren haben oder manchmal auch ihren Angehörigen mit ins Grab gegeben haben. Im Gegensatz zur Geschichte befassen wir uns also in der Regel nicht mit schriftlichen Quellen, sondern mit dem, was wir im Boden finden. Also man sagt immer so als geflügeltes Wort, Archäologen lesen in dem Boden wie in einem Buch. Und das tun wir auch. Da sind bloß keine Buchstaben, sondern verschiedenfarbige Erdschichten. Und die versuchen wir dann zu deuten. Also eigentlich arbeiten wir ähnlich wie die Spurensicherung bei der Mordkommission. So muss man sich das vorstellen. Also wir kommen an den Tatort und alles, was da so rumliegt, zusammen auf einen Blick, das ist für uns der Befund. Und den deuten wir. Und wir versuchen anhand der Spuren, die wir dort sehen, ja, zu rekonstruieren, was da passiert ist.
Archäologie, so wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, bezieht sich auch wirklich immer auf menschliche Hinterlassenschaften, wenn man so will. Ist das richtig?
Nein, also wir versuchen natürlich auch nicht nur den Menschen in dem, was ihn ausmacht, zu erklären, die Geschichte zu erklären. Dazu gehört ja auch die Umwelt. Also das heißt, wir werten auch, oder das machen dann andere für uns, Pollen aus und versuchen damit die Landschaft zu rekonstruieren, in denen die Menschen gelebt haben. Also wir versuchen auch archäologisch Klimaereignisse zu fassen. Und das kann man alles sehr gut an verschiedenen Schichten, an Überschwemmungshorizonten, an Überresten von Pflanzen. Also selbst am Boden der Nordsee findet man noch ertrunkene Wälder zum Beispiel. Also als es das Doggerland noch gab, 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung oder vor jetzt, gab es Wälder zwischen Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Und man konnte durch die Nordsee marschieren und die herumstreifenden Jäger und Sammler haben dort gejagt. Und diese Überreste der Vegetation findet man auch heute noch. Also man kann diese Baumstümpfe auch tatsächlich mit Fischernetzen hochholen. Also sie kommen immer wieder hoch und so versucht man dann auch zu rekonstruieren, wann dieses Ereignis des Ertrinkens sozusagen genau stattgefunden hat. Also wann waren welche Bereiche unter Wasser und wann welche dann noch nicht.
Wir sehen also schon direkt zum Anfang, die Archäologie ist ein sehr interdisziplinäres, vielfältiges Feld und da sind eben auch, also ihr behelft euch dann eben auch mit dem Wissen von zum Beispiel Biologinnen und Biologen oder Geowissenschaften.
Genau, wir arbeiten sehr eng mit vielen Naturwissenschaften zusammen. Das ist Geologie, Botanik, aber auch Archäozoologie, also die Knochen, Tierknochenbestimmung oder Fischgeräten, Fischknochen zu bestimmen. Ich sagte ja Müllwissenschaft, das heißt, wir finden auch den Abfall dessen, was die Leute gegessen haben, in Abfallgruben. Und da ist es dann natürlich ganz spannend, was dort alles ja, sich findet. Und daraus rekonstruieren wir das Bild und versuchen, Geschichte sozusagen zu fassen.
So vielfältig das Bild ist, so ist auch dein Lebensweg. Und den möchten wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher anschauen. Denn du hattest sehr, sehr viele verschiedene Stationen in deinem Berufsleben. Angefangen hat ja alles als Studentin für Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte und altorientalische Archäologie in Münster und Marburg. Das ist ja schon sehr speziell, kann man, glaube ich, sagen. Was hat dich daran damals so fasziniert? Warum bist du direkt damit gestartet?
Ja, da muss ich dir erstmal widersprechen, weil angefangen hat das eigentlich alles schon im Kindergarten. Also ich wollte sehr früh schon Archäologin werden tatsächlich und habe auch im Kindergarten schon Ausgrabungen gemacht und habe auch immer irgendwas gefunden, auch Knochen. Wahrscheinlich waren das von Hunden vergrabene Suppenknochen oder so. Für mich waren das aber großartige Funde. Und ich wollte tatsächlich schon sehr früh Archäologin werden. Alle haben gesagt, ja, Kind, ne? Irgendwann machst du auch mal was Vernünftiges. Aber ich habe mich eben letztlich davon nicht abbringen lassen. Und dann habe ich angefangen in Münster, wie ich dachte, Archäologie zu studieren. Doch weit gefehlt. Ich landete bei der klassischen Archäologie und wusste natürlich noch überhaupt nicht, was das war und wo der Unterschied war, weil ich hatte natürlich schon eine Vorstellung dessen, was ich da tun will. Und dann saß ich dort in einer Vorlesung bei den klassischen Archäologen und dann ging es darum, ob in römischen Villen die Türen von rechts nach links oder von links nach rechts zugeschoben wurden. Und da habe ich gedacht, nee, also das ist es wirklich nicht. Also wenn das Archäologie ist, dann hörst du auf und machst irgendwie Medizin oder irgendwas anderes. Und dann hatte ich aber Glück, dass ich jemanden getroffen habe, der schon ein Jahr weiter war. Ich hatte also, bevor ich studierte, meine Familienphase, bin dann ein Jahr zu Hause geblieben, was mein Glück war, weil diese andere Person, der wollte auch Archäologe werden. Und wir hatten uns auf dem Schulhof, auf dem Gymnasium immer darüber ausgetauscht. Und den habe ich zufällig getroffen. Und der sagte dann, ja, ist mir auch passiert, dieser Fehler. Das, was wir meinen, das heißt Ur- und Frühgeschichte. Da habe ich, ja, okay, Ur- und Frühgeschichte. Da bin ich dann also hingegangen und das war überhaupt der größte Glücksgriff, den ich getan habe, weil ich war dann in einer Vorlesung meines späteren Doktorvaters und der hat dann die Vorlesung gehalten über die Wikinger. Und das war dann genau das, was mich gefesselt hat, was ich toll fand. Und dann bin ich auch dabei geblieben und wusste jetzt, Ur- und Frühgeschichte ist genau das, was du willst.
Du hast danach viele weitere Stationen gehabt. Du warst unter anderem als Grabungsleiterin beim Amt für Bodendenkmalpflege tätig. Du warst bei der Stabsstelle DASA. Du warst im Museums- und Sammlungsmanagement am Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück und im Freilichtmuseum Cloggenburg. Da bist du ja dann echt gut rumgekommen.
Ja, das kam daher, weil ich mich immer nicht richtig entscheiden konnte, soll es jetzt Museum sein oder doch die Archäologie, sprich die Ausgrabung. Und ich habe dann ein studentisches Volontariat gemacht, erst im Museum, das hing mit meiner Dissertation zusammen, das war Keramikbearbeitung, das habe ich im Museum gemacht, aber dann wollte ich auch in die praktische Bodendenkmalpflege, so heißt das, und dann macht man richtige Ausgrabungen. Und da habe ich dann mein wissenschaftliches Volontariat gemacht und habe dann, ja, Grabungen geleitet, durchgeführt, war erst in ganz Westfalen unterwegs und habe dann danach als Berufseinstieg auch viel in Sachsen-Anhalt gegraben. Und weil man sich ja hier in der Regel nicht aussuchen kann, was es jetzt für Befunde gibt, fängt man in der Regel immer natürlich oben an. Also meistens in der Neuzeit, dann geht es weiter zum Mittelalter und irgendwann ist man unten. Wenn man Glück hat, findet man auch noch steinzeitliche Reste, sodass die Tätigkeit als praktische Archäologin doch sehr spannend ist, weil man es mit sehr vielen Zeiten und Kulturen zu tun hat. Und was du gerade gesagt hast, Bianca, diese Stationen resultieren immer davon, Grabungen oder dann doch wieder Museum. Mhm. Und nach einigen Jahren als Grabungsleiterin, sage ich mal, wo man mehrere Winter durchgegraben hat, da ist es auch ganz schön, im Museum zu arbeiten. Und als Archäologin ist man ja auch qualifiziert, im Museum zu arbeiten, wenn es einen Bezug hat. Und das Museum hat mich also immer gereizt, die ganze Zeit. Und so bin ich eigentlich aber auch über die Archäologie zur DASA gekommen. Das ist die Deutsche Arbeitsschutzausstellung, eine wunderschöne Ausstellung, obwohl der Name so grauenhaft ist. Aber ich habe dann tatsächlich in Dortmund-Hörde für einen Investor gearbeitet, also Leute, die bauen, die geborenen Feinde der Archäologie eigentlich, weil die wollen ja da bauen, wo eigentlich die schönen Befunde sind, und die setzen die Archäologen immer unter Druck, weil wir immer ganz schnell graben müssen, damit dann endlich gebaut wird, und jeder Tag Bauverzug kostet natürlich viel, viel Geld. Und deswegen ist das kein eigentlich immer entspanntes Verhältnis, sagen wir mal so. Und als ich dann da aber in Dortmund war, ergab sich dann die Möglichkeit, eben in der DASA zu arbeiten, was auch ganz spannend war, weil es eine ganz tolle Ausstellung ist zu einem drögen Thema, sage ich mal. Arbeitsschutz hört sich ja ganz furchtbar an, aber wenn man es schafft, Schüler und so viele Besucher zu gewinnen für eine Ausstellung, muss da schon was dran sein. Und dort wird gearbeitet mit der, oder wurde gearbeitet, immer noch natürlich, mit der Methode der Szenografie, also wie man über Kunst versucht, ein Thema zu übersetzen, so dass es attraktiv ist. Und das ist da sehr gut gelungen, und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Da war ich die Stabsstelle des Direktors und habe mich da sehr viel mit Wissenschaftskommunikation hieß das damals, heute ist es eher Wissenskommunikation befasst, und auch mit Internationalisierung.
Dann bist du jetzt seit 2018 auch Direktorin des Landesmuseums Natur und Mensch in Oldenburg und hast auch diverse Lehraufträge in Oldenburg, zum Beispiel museale Sammlungen. Wie hat sich da dein Aufgabengebiet verändert?
Also als Museumsdirektorin sieht der Alltag natürlich anders aus als auf einer Grabung. Aber ich habe ja nicht 2018 angefangen, als Direktorin zu arbeiten. Ich habe ja vorher 11 Jahre lang in Bremerhaven, war ich schon Museumsdirektorin am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Und die Tätigkeiten, sage ich mal, im Management sind immer recht ähnlich. Also man hat immer mit Personalführung zu tun, man hat mit Geldknappheit zu tun, muss immer Drittmittel einwerben, und man hat auch mal das eine oder andere schöne Forschungsprojekt, wo man auch Anträge stellen muss und so. Also von daher ist es etwas anderes als praktische Archäologie auf Grabungen. Und man muss ja sehen, dass das ganze Haus läuft. Das heißt, dass die Leute die Dinge haben, die sie brauchen, das Werkzeug haben, was sie benötigen, dass das Geld da ist und dass man im Grunde mit dem Haus und seiner Sammlung arbeitet und das Beste da rausholt. Und da ist es natürlich wunderbar, jetzt am Landesmuseum Natur und Mensch, dass es ein sehr altes Museum ist. Also es gehört ja mit zu den ältesten Museen, und entsprechend alt ist auch die Sammlung. Es ist ja eine großherzogliche Sammlung, aus der heraus das Museum entstanden ist. Und als man dann 1836 beschlossen hat, ein Museum zu gründen, wurden auch noch ältere Sammlungen aufgekauft. Und das heißt natürlich, jetzt im Hinblick auf Biodiversität zum Beispiel, Insektensammlungen wurden gekauft, sodass wir, und zwar heimische, dass wir jetzt in der Sammlung Insekten haben, die noch aus den 1770er Jahren kommen. Das heißt, aus einer Zeit vor der Industrialisierung. Und wir können damit Umweltzustände über die Sammlung abbilden, die es jetzt nicht mehr gibt, können das aber abgleichen mit dem, was wir heute finden. Und von daher ist diese Sammlung ein riesiger Schatz. Und ich bin jetzt keine Biologin und erst recht keine Käferspezialistin, aber dann zu schauen, was kann man mit dieser Sammlung machen, wie kann man sie in Wert setzen, wie kann man sie bereitstellen für Forschung, also als Forschungsinfrastruktur nutzbar zu machen, das ist jetzt mein Ziel in Oldenburg. Und das zeichnet auch dieses Museum so aus, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Wir haben ja nicht nur Sammlungen aus der Naturkunde, wir haben die reiche archäologische Sammlung. Das ist ja der Anknüpfungspunkt auch an meine ursprüngliche Tätigkeit. Und wir haben eine ethnologische Sammlung. Und all diese drei Sparten sind an sich hochspannend. Wir haben aber dazu Mineralien, wir haben Fossilien, wir haben eine ganz umfangreiche Herbarsammlung, und damit umzugehen ist natürlich ganz spannend, auch für mich, obwohl ich da nicht die richtige Fachperson bin, aber zu schauen, wie kann man diese Sammlungen erschließen und nutzbar machen, Das ist eigentlich das Spannende und das unterscheidet sich sehr von der Arbeit einer Archäologin im Feld, weil da ist man immer draußen, das ist im Sommer schön, im Winter weniger. Und wenn man älter wird, ist es auch schön, im Winter auch mal drin zu sein.
Vor allem in Oldenburg.
Und von daher ist der Wechsel jetzt, oder ist ja schon ein bisschen her, aber war der Wechsel ins Museum schon genau das Richtige.
Mhm. Über diese Aufgaben wollen wir auch später noch mal genauer sprechen. Ich würde dich vorher doch gerne einmal fragen, wie es immer bei uns Usus ist, wenn du auf diese verschiedenen Stationen in deinem Leben zurückblickst, gab es da sowas, wo du sagen würdest, das war so ein richtig großer Fail, das hätte ich nicht mitnehmen müssen?
Ja, das kann man wirklich sagen. Und zwar kommt der Fail aus der Zeit meiner aktiven Archäologietätigkeit. Ich war auf einer Großgrabung in Magdeburg. Und in Magdeburg gab es einen in der Innenstadt, in den 90er Jahren, einen großen Investor und der wollte mitten in der Innenstadt von Magdeburg ein ECE-Center bauen. Ich sagte gerade, Innenstädte sind immer sehr mittelalterverdächtig, so auch dort. Und es musste also gegraben werden. Das wurde dem Investor auch auferlegt. Und weil es aber schnell gehen musste und der Investor keine Zeit verlieren wollte, musste natürlich dann gegraben werden, wenn die Baustelle sowieso ruhte. Also schlecht Wetter war für die Bauleute, sprich im Winter. Und dann wurde auf eine große Fläche, wurden drei Archäologen angesetzt, die das dann im Winter machen sollten. Und ich habe mich darauf eingelassen, das mit zu tun. Und das würde ich heute aus mehreren Gründen einfach nicht mehr machen, weil die Winter im Osten sind sehr kalt, der Boden war gefroren.
Mhm.
Man kam also erstmal gar nicht in die Erde hinein. Und wie sollte man dort graben? Und wir haben dann mit Flammenwerfern zentimeterweise den Boden aufgetaut und haben dann zum Teil, wenn die Schichten wenig fundversprechend erschienen, mit Presslufthämmern das aufgebrochen und geschaut, ob wir da auf intakte Schichten stoßen. Und das mag man als Archäologin gar nicht, weil wir haben die Fläche geschlachtet und das war auch Schlachten tatsächlich. Und was dann im Nachhinein ganz gut war, war, dass Magdeburg wurde zweimal sehr großflächig zerstört. Das war einmal im Dreißigjährigen Krieg und natürlich im Zweiten Weltkrieg. Und es gab nur sehr wenige unangetastete oder ungestörte Flächen. Und als ich das dann durch die Presshammermethode schnell rausgefunden hatte, ging es dann auch relativ zügig, weil ich dann gesehen habe, da ist sehr viel Kriegsschutt und dann habe ich in kürzester Zeit 8 Meter Kriegsschutt abbaggern lassen. Das war dann sehr spannend, was man da alles gefunden hat, aber wenn es aus gestörten Schichten kommt und Kriegsschutt ist, dann muss man archäologisch nicht mehr sehr viel machen. Und das heißt, ich hatte mein Drittel der Fläche dann zum Glück relativ schnell im Griff, indem ich sehr viel gebaggert habe und der einzige ungestörte Befund war dann ein mittelalterlicher Brunnen, den haben wir auch gut ausgegraben, das war auch alles okay, aber es war eine schreckliche Arbeit und es war so kalt und ich habe 2-mal am Tag warm gegessen und ich konnte nicht, also meine, allein um die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten, brauchte ich einfach diese, mehr Nahrung als sonst und habe trotzdem total abgenommen, einfach weil es so schwer war, da seine Körpertemperatur zu erhalten und nicht zu erfrieren auf dieser schrecklichen Baustelle. Aber dann das Furchtbarste war dann tatsächlich, dass ich dann Jahre später da hingekommen bin. Da war eine Tagung vom Deutschen Museumsbund in Magdeburg und da habe ich gedacht, geh mal rüber und guck dir mal dieses ECE-Center an, also Einkaufszentrum. Ne? Und dann bin ich da hingegangen und es war gähnende Leere, es waren kaum Menschen drin, es gab nur Leerstände. Und ich bin wahrscheinlich schimpfend wie ein Rohrspatz da durchgegangen, weil ich mich so geärgert habe, dass ich mich so krumm gelegt habe für diese blöde Fläche und dann für nichts und wieder nichts. Ja, also ein Projekt, was die Leute nicht angenommen haben. Also das hat mich wirklich, wirklich sehr geärgert. Und dann hat es auch noch meine Archäologen leiden unter Nasennebenhöhlenentzündungen, also und das ist dann irgendwann chronisch. Bei mir war das so und ich schiebe das auf diese scheußliche Grabung, dass ich da jetzt immer noch Probleme mit habe. Und das ist was, das würde ich mit dem Wissen von heute nie wieder machen. Da würde ich dankend ablehnen und lieber was anderes machen, aber das war wirklich das Schrecklichste. Und der größte Fehler, so.
Liebe Ursula, bevor wir jetzt noch viel tiefer in deine Arbeit einsteigen, auch vor allem als Direktorin des Landesmuseums, ist es natürlich Zeit für eine kurze Pause mit unserem Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns ja einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich müssen dann raten, was damit gemeint sein könnte. Und jetzt sind wir natürlich total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ja, ich habe euch das schöne Wort Fundvergesellschaftung mitgebracht.
Fundvergesellschaftung. Da habe ich direkt eine vielleicht sehr offensichtliche Idee. Also
ja, dann nimm mir die doch gleich mal vom Teller, mach mal.
Ja, genau, diesmal musst du ein bisschen kreativer werden, glaube ich. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass es Flächen gibt, wo vielleicht auch der Besitz dieser Fläche gar nicht so ganz geklärt ist, beziehungsweise verschiedene Parteien ein bestimmtes Anrecht vielleicht sogar darauf haben. Und wenn dann da irgendwas gefunden wird, stellt sich vielleicht oft die Frage, wem, und vielleicht ist das sogar dann noch wertvoll oder wichtig, wem gehört das denn jetzt überhaupt? Und dann wird das vergesellschaftet.
Dann gehe ich in die andere Richtung und sage, eine Fundvergesellschaftung findet dann statt, wenn ein Fund gefunden wurde und sich darum eine Gesellschaft gründet, das im Prinzip wie so eine Wanderausstellung unter sich ausmacht und von einem Ort zum anderen immer mal ausleiht, sodass es herumwandert wie ein Wanderpokal.
Sehr kreativ. Aber beides
daneben. Komplett falsch.
Dann löse uns, klär uns auf.
Eine Fundvergesellschaftung kann man sich am besten vorstellen, wenn man sich ein Grab anschaut mit einer Ausstattung. Nehmen wir mal eine wikingerzeitliche Kriegerin, die es ja auch gibt, und die ist dann bestattet mit ihren ganzen Waffen. Dazu gehört Schild, Speer, vielleicht auch Pfeile, Bogen und Gefäße. Und das, was da alles zusammen in dem Grab ist, das ist vergesellschaftet. Das heißt, die Lanze ist genauso alt wie der Topf und alles kommt aus einem gleichen Zeithorizont. Und deswegen sind die Funde in diesem Grab vergesellschaftet.
Okay, das heißt, das ist was euch besonders freut. Wenn ihr sowas findet, dann das ist das die Schatzgrube, weil dann könnt ihr ganz viele Dinge in Kontext stellen.
Ganz genau.
Ja, sehr also, spannend.
Genau. Am besten ist, wenn ein Schiff sinkt, das ist dann wie so eine Zeitkapsel. Alles, was dann da drauf ist, ist sozusagen so in einem Moment untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, und gehört dann zeitlich zusammen. Ne?
Kommen wir nochmal zurück zum Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg. Man hört ja schon den Namen. Es ist eine Verbindung zwischen Naturkunde, Archäologie, Ethnologie. Und jetzt verbinden wir im Prinzip ganz alt mit ganz neu. Denn du bist Direktorin eines der ältesten Museen und setzt dich aber auch dafür ein, wie man das jetzt digitalisieren kann, wie man so ein Haus fit für die Zukunft macht. Was sind da die Chancen und Herausforderungen?
Also die größte Chance des Hauses ist die Sammlung. Aus dieser Sammlung kann man so viel machen und die ist noch nicht so aufgearbeitet, wie man es heute machen würde. Das ist jetzt niemandem vorzuwerfen, aber in der Vergangenheit haben Museen eher darauf geachtet, Ausstellungen zu machen, spektakuläre Ausstellungen, tolle Events. Und das hat sich seit einigen Jahren schon gewandelt. Die sammlungsbezogene Forschung steht eigentlich mehr im Mittelpunkt. Also Forschung an der Sammlung oder auch Aufbereiten der Sammlung für Forschung anderer. Und du hast es ja gerade gesagt, Bianca, es sind drei Hauptsparten. Und in heutiger Zeit ist es natürlich utopisch für all diese Sparten auch Wissenschaftlerstellen zu bekommen. Oder wenn man dann noch weiter guckt, Geologie ist noch dabei. Also wir müssten mindestens 10 Personen haben, um nur die wichtigsten Fachgebiete abzudecken. Und das haben wir leider nicht. Das heißt, wir müssen mit wenig Personal möglichst viel machen. Und da kann man eigentlich nur über Drittmittelprojekte gehen, dass man in Drittmittelprojekten Teile der Sammlung aufarbeitet. Oder aber, und da kommen wir zur Digitalisierung, anderen die Möglichkeit gibt, mit der Sammlung zu arbeiten. Und meine Lehrtätigkeit ermöglicht es zum Glück auch, den Kontakt zu Studierenden zu haben, aufzubauen, sodass wir auch versuchen, unsere Sammlung zum Beispiel für Examensarbeiten zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert sehr gut. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Sammlung bereitstellen für die Forschung. Und da ist Inventarisierung und Digitalisierung das Stichwort. Wir könnten unendliche Mengen an Insekten, wenn sie digitalisiert wären, ins Netz stellen und man könnte dann schauen, ob WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt Interesse daran haben oder sich für Laufkäfer interessieren oder für bestimmte Bienenarten. Aber die wissen das in der Regel gar nicht, was wir alles haben, weil die Sammlung nicht online zur Verfügung steht. Und die Publikationen waren in erster Linie auch Ausstellungskataloge, die aber natürlich auch nicht die gesamte Breite der Sammlung zeigen. Und so ist die Digitalisierung ein wichtiger Punkt, auch diesen Schatz des Museums nutzbar zu machen.
Gerade bei euch im Landesmuseum Natur und Mensch gibt es verschiedenste Sammlungen. Und das sind ja alles logischerweise Dinge, die auch eine geschichtliche Bedeutung haben und einen kulturellen Wert haben. Ist es euch denn auch schon mal passiert, jetzt mal blöd gesagt, dass ihr was zurückgeben musstet? Also konkret spiele ich auf das Humboldt-Forum an, das ja erst vor kurzem eröffnet wurde und dann schnell in Kritik geraten ist, weil es Bronzestatuen vom Benin ausgestellt hatte, die mittlerweile, glaube ich, geplantermaßen zurückkommen sollen, zurückgebracht werden sollen zum Benin, weil sie als kolonialer Raub eigentlich angesehen werden international. Ist euch sowas auch schon mal untergekommen?
Ja, wir haben ja ein Forschungsprojekt, wo es um Human Remains geht, menschliche Überreste. Und das ist natürlich noch kritischer als jetzt, sage ich jetzt mal, eine Sammlung von Speeren. Das Problem, was du ansprichst, ist, dass viele Museen aber gar nicht wissen, was sie eigentlich alles haben. Und da kommen wir wieder dahin zurück, dass man schauen muss, was gibt es eigentlich. Und wir geben, wenn, oder andersrum, man kann nur etwas zurückgeben, wenn es Rückgabeforderungen gibt. Aber wie soll jemand etwas zurückfordern, wenn die Person gar nicht weiß, dass wir das eventuell haben? Und das heißt wiederum, dass es ganz wichtig ist, die Sammlung ins Netz zu stellen, möglichst mehrsprachig. Und das machen wir mit dem Paese-Projekt. Und damit die Herkunftsgesellschaften dann auch überhaupt erstmal wissen, was es bei uns gibt, um das zurückzufordern. Und da ist es so, dass natürlich die menschlichen Überreste, also die Gebeine der eigenen Ahnen, das sind, was viele Gesellschaften als erstes zurückhaben wollen. Und wir sind da im Kontakt mit der australischen Botschaft. Die sind da sehr aktiv. Und wir werden, das sind Schädel, wir haben also eine größere Sammlung von menschlichen Schädeln, die auch unter rassenkundlichen Aspekten gesammelt wurden. Und die geben wir auch zurück. Das ist für uns auch selbstverständlich und wir machen damit nichts. Wir haben die jetzt auch, sag mal, unter ethischen Gesichtspunkten verpackt. Wir stellen sie auch nicht aus. Es wird auch nicht fotografiert oder wir nehmen auch keine invasiven Proben zum Beispiel von dem Skelettmaterial, sondern wir lassen das so und versuchen, in Kontakt zu treten mit den Herkunftsgesellschaften. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg, das zu machen. Und das ist auch unser erklärtes Ziel, dieses zu tun. Also wir wollen nichts verstecken. Wir wollen Transparenz herstellen, wir wollen zeigen, was wir haben, damit es Rückgabeforderungen geben kann. Und wenn die an uns gerichtet werden, kommen wir dem auch nach. Also das ist etwas, was wir ausdrücklich befürworten und begrüßen. Und dann haben wir zum Jahresende eine Ausstellung, die Mission 2030. Da geht es um die Global Goals, also Sustainability, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und darüber freue ich mich sehr, dass wir diese Ausstellung zeigen, weil eigentlich für mich, ich komme nochmal auf unseren Namen zurück, Natur und Mensch, zeigt ja den Menschen in der Natur, in der Interaktion mit der Natur, wie er sie zerstört, wie die Natur aber auch auf zurückschlägt sozusagen. Und dieses Spannungsfeld Mensch und Natur ist, finde ich, durch diese Global Goals sehr gut gefasst. Das ist eigentlich wie so ein Dach über allem. Und das ist auch ein Thema, was wir bei uns zeigen sollten. Also wie kann der Mensch auch die Natur schützen? Also wir wollen nicht nur, ich sag mal, museal sein, sondern wir wollen auch ein Ort sein, der Zukunftsthemen aufgreift, Klimawandel aufgreift und all diese Themen, die sich im Grunde schon aus der Vergangenheit auch herleiten lassen. Also was ich anfangs sagte, Doggerland, als der Meeresspiegel der Nordsee oder als die Nordsee noch trockenes Land war, der Meeresspiegel 150 Meter tiefer lag als heute, weil die Gletscher in der Eiszeit, diese Gletschermassen, das ganze Wasser gebunden hatten und wie der Meeresspiegel dann über Jahrzehntausende oder über 10.000 Jahre angestiegen ist und wie wir jetzt, wenn wir nichts machen, einen Meeresspiegel, einen Anstieg innerhalb von 20, 30 Jahren haben, wenn wir da nicht etwas tun. Und das sind auch Dinge, wo wir unsere Ausstellung aktualisieren wollen und so etwas dann auch zeigen wollen. Und damit greifen wir eben auch aktuelle Themen auf.
Ja, also ich glaube, das hat man heute sehr gemerkt, dass ihr viele, viele Ideen habt und vieles versucht, auch gerade umzusetzen und die Bevölkerung auch mit einzubeziehen. Insofern ist, glaube ich, deutlich geworden, das Landesmuseum Natur und Mensch ist ein schönes Beispiel dafür, dass Museen eben wirklich Orte der Begegnung sein können und auch, was man vielleicht nicht so intuitiv denkt, wirklich auch am Puls der Zeit sein können. Also insofern danken wir dir sehr, sehr herzlich für diesen Einblick. Liebe Ursula, wir kommen damit schon zum Ende unserer heutigen Folge. Wir danken dir ganz herzlich für die interessanten Einblicke in deine sehr, sehr vielfältige Arbeit.
Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.